Groß, größer, Big Deals. Entdecke zu unserem Geburtstag täglich neue Big Deals, wie das Samsung Galaxy S22, den Vans Oldschool Sneaker oder die Bauknecht Waschmaschine. Bis zum 30.10. groß sparen. Jetzt in der Otto-App.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast nach dem zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga. Da wurde es richtig laut in der Nürnberger Kabine zur Halbzeit gegen den FC Schalke 04. Clubtrainer Miro Klose, der ließ ein Donnerwetter auf seine Spieler niedergehen, das bei denen aber offenbar Gehör fand. Sie schlugen Schalke nämlich letztlich mit 3:1. Und wie laut es wirklich in Nürnberg wurde und wie der Saisonstart von Klose und der Saisonstart des ersten FC Nürnberg einzuschätzen sind, das besprechen wir heute in aller Ruhe mit Stefan Hempel, Zweitligamoderator und Kommentator bei Sky. Hallo Stefan.
Hallo Malte, grüß dich.
Du bist zwar zur Neutralität verpflichtet, aber im Herzen als Nürnberger natürlich auch irgendwo immer noch Klubberer.
Das ist mein Verein auf jeden Fall. Ich war früher mal Stadionsprecher, bin dort geboren. Kommt so ein bisschen aus der Tennisabteilung eigentlich eher, weil der erste FC Nürnberg ja im Tennis große Spuren hinterlassen hat, auch viel Bundesliga gespielt hat. Große Spieler waren da mit von der Partie. Aber was den Fußball angeht, ist auch Nürnberg im Prinzip meine Heimat, ja.
Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Du sitzt im Stadion oder im Studio, manchmal eben auch parallel zu einem Spiel der Nürnberger, auch wenn du sie da nicht gerade kommentierst. Ein Auge immer in Richtung Club geschielt?
Ja, das hängt von dem Job ab, ne? Also wenn du die Sendung moderierst, dann sind wir Freitag, Samstag und Sonntag in einem Stadion. Wenn du das Topspiel machst, am Samstagabend bist du logischerweise nur bei einem Spiel, weil da nur ein Spiel stattfindet. Ansonsten Freitag, Samstagmittag und Sonntag. Seit der Saison rotieren wir da ein bisschen durch, was auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. Bist du bei einem Topspiel von jetzt zum Beispiel am Samstag drei Partien und schaust dann auf die Konferenz während der Partien und hast dein Spiel natürlich, weil du ja vor Ort bist, vor Augen. Mhm. Also jetzt nur mal gegen Schalke, da sitze ich 3 Meter neben dem Spielfeldrand und den Rest kriege ich quasi über Ton und Bild dann wie der Sky-Fan quasi, der vom Bildschirm sitzt. Ne?
Hast du von der Ansprache von Klose was mitgekriegt, außer den Auswirkungen, die sich dann ja auf dem Platz gezeigt haben, wo es dann plötzlich schlagartig dann auch ging und besser wurde? Drang da was durch die Kabinentüren?
Nee, das ist weit weg, aber Lukas Schleimer hat proaktiv im Interview danach das Thema gleich angesprochen, dass der Trainer wohl sehr laut war und das Interview lief dann auch bei uns aufgezeichnet, dann in die Sendung eingespielt und Miroslav Klose hat das dann auch nochmal bestätigt, weil man denkt immer irgendwie so, vielleicht Klose und laut, das passt gar nicht so zusammen, genau. Aber anscheinend muss er die Jungs da ein bisschen ins Achtung gestellt haben und ja, wobei ich glaube, dass das nur ein Teil sagen wir, der Motivation Kunst war. Das andere war natürlich diese gelb-rote Karte für Schalke 04, mhm, um strategisch, psychologisch günstigen Zeitpunkt für Nürnberg, die ja komplett aus der Partie eigentlich raus waren von Anfang an. Die hatten ja keinen einzigen Torschuss.
Wie hast du die gelb-rote Karte gesehen? War das eine berechtigte? Da gibt es ja doch durchaus zwei Meinungen und die meisten tendieren eher, nee, war keine.
Also was unterm Strich steht, ist mit Sicherheit falsch, ne? Also der hätte nicht vom Platz gehen dürfen. Ich finde schon, dass die erste aktive Bewegung von ihm ausgeht, aber ihn dann mit Gelb-Rot runterzuschicken, ist falsch, ja. Ob es dann eine klare Fehlentscheidung ist, das ist die Frage. Der Schiedsrichter hat das dann auch nochmal revidiert, aber es geht ja um die Definition, ja. Also unterm Strich für den Fußball sind wir uns einig, der darf nicht vom Platz gehen. Ob dann Janda im Zuge dessen eigentlich Gelb-Rot verdient hätte an der Stelle schon, der später sowieso übrigens gehen musste. Mhm. Das würde ich mal dahingestellt lassen. Es war eine sehr unglückliche Situation. Also der Impuls geht mit Sicherheit von Schallenberg aus und dann ist es aber sehr schmerzhaft für ihn. Der hat ja dann auch einen Post irgendwie während dem Spiel noch in die weite Welt rausgeschickt, ne, dass er sich da verletzt hat und eine blutende Wunde hat und so. Aber am Ende darf Schalke dann nicht in Unterzahl geraten, was so die Schiedsrichterperspektive angeht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Mhm. Gehe ich absolut mit. Wie groß war denn deine Befürchtung jetzt nach der ersten Hälfte gegen Schalke, dass sich das, was sich in der letzten Saison ja gezeigt hat, diese Achterbahnfahrt des Clubs, weiter fortsetzt? Gegen den KSC zum Auftakt 2:3 verloren, nach Führung noch was abgegeben. war da bei dir die Befürchtung da, ah, der Club ist doch Adept?
Naja, das spare ich mir an der Stelle, weil das können sie in Nürnberg nicht mehr hören, auch wenn da ein bisschen Wahrheit immer mit drin steckt. Letzte Woche habe ich nur die erste Halbzeit sehen können. Insofern war das ein ordentlicher Auftritt. Bis dahin habe aber auch schon gedacht, weil ich natürlich so den Club auch ein bisschen kenne, ne? Wenn da vor der Pause noch ein Tor fällt, dann wird es mit Sicherheit schwierig im zweiten Durchgang. Genauso war es. Da gab es ganz viele Partien auch in der letzten Saison, die ähnlich liefen. In Berlin bei der Hertha eine super erste Halbzeit. Da musst du eigentlich schon 3-0 führen, bekommst dann noch das 1-2 und jetzt am Samstag gegen Karlsruhe war es ähnlich. Und dann kippt das Spiel halt durch aber auch einen sehr guten Tsitsipas, muss man sagen. Also der hat auch Sachen gemacht, die nicht unbedingt Zweitliga-like waren an der Stelle. Das muss man dann auch anerkennen. Aber der Club hat sich ein bisschen in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Also ganz klar, diese Mannschaft ist noch nicht fertig, ne? Also das hat die erste Halbzeit gegen Schalke gezeigt. Die sind viel reifer. Und ich hatte Dieter Eckstein ja, Held meiner Jugend, war meine erste Eintrittskarte damals beim Club FCN gegen AS Rom, Oktober 1988 eingeladen. Der war unser Gast am Samstag und der hat auch gesagt, du schau mal an, meinst du die A-Jugend vom Club, also wenn du es so anschaust gegen die Profis von Schalke, was die Körperlichkeit angeht, ne? Ja. Diese ganzen Picks und Okunukis, ne? Alles gute Techniker, klein, schnell. Aber das ist an guten Tagen vielleicht mal eine Option, wenn der Ball läuft. Das hatten wir in der letzten Saison auch in Paderborn. Eine überragende erste Halbzeit, jetzt glaube ich 3-0 für Nürnberg gegen starkes Paderborn. Oder auch andere Partien, wo du wirklich so mit der Zunge schnalzen konntest, aber die Nachhaltigkeit hat halt gefehlt. Ne? Das können die nicht jede Woche abrufen. Und ich finde immer, die zweite Liga ist halt ein Stahlbad. Ne? Also da geht es um Körperlichkeit. Viele Mannschaften neutralisieren sich, da geht es um Kampfmentalität. Und dann spielen die Standardsituationen eine große Rolle. Und da ist der Club halt echt schlecht. Auch wieder am Samstag echt schlecht. Auch unter Fehlen schon gar keine Option. Ich habe da immer zu Fjellowin, ja viele nennen, auch gesagt, warum spielt ihr dann nicht die Ecke kurz? Ja, weil dann habt ihr wenigstens den Ball. Bei jeder langen Ecke, die ihr reinschlagt, ist der Ball weg. Ja, ja, schon recht und so. Das wurde auch nicht besser. Ich glaube, ich habe die Standardwerte jetzt nicht im Kopf aus der letzten Saison. Aber die sind desolat über weite Strecken, glaube ich, nur ein Tor nach einer Ecke. Und so kannst du in der zweiten Liga nicht erfolgreich sein. Ja. Und jetzt sieht die Mannschaft auch schon wieder wie Trick, Track und Druck aus. Ja, die brauchen auf jeden Fall noch Erfahrung und Körperlichkeit. Kommen sie wohl auch. Jetzt haben sie zwei richtig gute Stürmer, Emre Lee und Serra, die aber beide verletzt sind. An Justwan sind sie dran. Da gibt es wohl zwischen Hoffenheim noch eine Definierungsfrage. Kauf, Pflicht, Leihe, Festverpflichtung. Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Aber die brauchen sie noch. Ja. Also das hat die erste Halbzeit gezeigt. Ich weiß nicht, ob die Eintrittskarte in dieses Match nur die gelb-rote Karte war oder ob die Ansprache von Klose und die Auswechslungen dann ohnehin was bewirkt hätten. Das kann man jetzt nicht mehr beweisen. Ich meine aber, dass dieses 11-10 Überzahl natürlich dann schon auch ein Faktor war, um in diese Partie zu kommen. Dass viele Mannschaften ja in Überzahl auch schwer tun, das muss man schon auch sagen. Ne?
Definitiv.
Ist noch nicht der Club, den man braucht, auch personell, der in dieser zweiten Liga vielleicht dann am Ende unter den Top landen muss.
Ja. Ja, muss, ist die Frage. Wie erfolgreich muss der Club denn sein? Weil man hat jetzt mal wieder umgebaut, man hat die gesamte sportliche Führung im Prinzip ausgetauscht. Auch nicht zum ersten Mal. Das ist, glaube ich, der dritte Neuaufbau in den letzten 5 Jahren. Irgendwann muss sich da ja auch mal dann an den Ergebnissen was zeigen. Vor allen Dingen, weil das Ganze ja auch finanziell nicht unbedingt jetzt so ganz einfach zu stemmen ist.
Naja, sagen wir mal so, jetzt ist ein bisschen eine andere Situation, weil eins kann man Dieter Hecking und Olaf Rebbe nicht vorwerfen, dass sie keine Transferwerte geschafft haben. Also da muss man schon sagen, ne? Da ist jetzt ein bisschen was reingekommen mit Uzun und Brown. Insofern hat man da Handlungsspielraum. Klar geht da immer viel weg, ne? Weil der Club natürlich irgendwie immer seine Kassen noch irgendwie zu füllen hat mit Altlasten und Surroundings und strukturellen Themen, die einfach da bedient werden müssen. Das ist immer so ein Nachteil. Ich finde so, der Abstand über die Jahre hinweg, je länger du Zweitligist bist, ja, desto größer wird der Abstand, auch was das Fernsehgeld angeht. Diese 80-20-Regelung finde ich immer noch fatal für den deutschen Fußball, wenn man sieht, wie hochkarätig die zweite Liga besetzt ist. Ich finde Vereine wie der HSV und Schalke, die dann aus der ersten Liga kommen, die müssen finanziell auch bestraft werden dafür, dass sie in der ersten Liga keinen sportlichen Erfolg hatten. Ja, aber nach einer gewissen Zeit musst du auch wieder eine Grundlage irgendwie bekommen, um wieder eine Chance zu haben. Weil wenn du in der Relegation zum Beispiel guckst, ne, wie, also jetzt hat man mal eine enge Relegation, es hängt ja immer ein bisschen von der Größe des Clubs auch ab, ne? Aber eigentlich ist doch der Bundesligist immer viel stärker aufgestellt. Ne? Wenn du Stuttgart gesehen hast vor 2 Jahren, ne, gegen den HSV, das war doch klar, dass da der HSV eigentlich keine Chance hat. Ne? Da geht es mal in einem Spiel oder so oder in zwei, ne? Aber wenn du die ja, die Basics siehst, wie die verteilt sind, ist es schon sehr extrem. Und diese 80-20-Schlüssel, den die Bundesligisten ja immer wieder, Herr Watzke und wie sie heißen, aus dem Gremium dann auch unterstrichen haben wollen, das finde ich fatal für die Konkurrenzsituation. Ich glaube, die große Begeisterung für den Fußball in Deutschland spielt im eigenen Land. 100%. Da muss es kann nicht sein, dass der Zehnte der zweiten Liga gegen den 12. der ersten Liga froh ist, wenn er keine 5 Tore gibt, wenn die gegeneinander spielen. Das kann nicht sein. Also finde ich, du musst wieder eine Möglichkeit haben, wieder raufzukommen und so. Und du siehst, wie schwer sich diese ersten beiden Mannschaften dann immer tun, die direkt aufgestiegen sind. Auch wenn es Schalke 04 ist, ja. Die haben sich in der Bundesliga auch total schwer getan. Das ist ein großer Club. Aber wenn du natürlich nicht das nötige finanzielle Pfund da hast, mit dem du wuchern kannst, dann ist es schwierig. Und ich glaube, dass, und nicht nur was die Aufsteiger angeht, sondern auch die Schere geht natürlich immer weiter auseinander, ne? Also so diese Freiburgs, Mainz, Augsburgs dieser Welt, die seit Jahren in der Bundesliga sind. Ja, wenn man sieht, was die für Gehälter zahlen im Vergleich zu den Möglichkeiten, die dann zum Beispiel auch ein Club ist, den viele, und du sagst da auch irgendwie, die müssen doch mal wieder rauf, ne? Den viele immer noch groß finden. Das ist ja ein Wahnsinn, dieser Unterschied. Die haben ein eigenfinanziertes Stadion mittlerweile dastehen, dieser Wettbewerbsnachteil, dass die VIP-Räumlichkeiten viel kleiner sind, das bleibt ja nicht stehen, das wird ja immer größer. Das heißt, du musst irgendwann mal ein bisschen Lucky Punch haben mit ein paar Transfers. Das hat der Nürnberg jetzt. Deswegen musst du jetzt eigentlich schauen, dass du wieder ein bisschen Anschluss findest. Mit ein paar guten Personalien und auch in sportliche Risiko gehst, es wird so sein müssen, dass du eine Chance hast. Ansonsten bist du jetzt einfach Zweitligist. Das ist so. Da kann man jetzt nicht sagen, irgendwie, oh, jetzt müsst ihr aber mal wieder rauf. Frag doch mal in Hannover nach, frag doch mal auf Schalke nach, frag doch mal am HSV nach, bei der Hertha. Was wollten die? Ja. Und ich glaube, die haben schon ein bisschen mehr Budget, als jetzt in Nürnberg. Der Glanz vergangener Tage, ja, den gibt's, aber der bringt dir jetzt im Tagesgeschäft relativ wenig, ne?
Apropos Tagesgeschäft, es wurde, wir haben es gesagt, ausgetauscht in der sportlichen Führung. War das aus deiner Sicht auch unabdingbar, jetzt so den großen Wurf da zu machen? Jyoti Szatsi-Alexiou, der sportlicher Leiter bei der Nationalmannschaft, ist jetzt neuer Sportvorstand. Und dann eben auch Miro Klose als Trainer, großer Name, bisher noch mit relativ wenig Meriten als Trainer, aber natürlich jemand, der schon gezeigt hat, was er eben kann und vor allen Dingen als Spieler natürlich eine Figur war und jetzt natürlich als zurückgetretener Spieler immer noch ist, der ja auch die jungen Leute mitnimmt, der ja auch so einen ganzen Verein so ein bisschen elektrisieren kann.
Schwierige Frage, ne? Beurteilen kann ich es jetzt eigentlich noch nicht.
Ne?
Es gibt so ein paar Auffälligkeiten, die man bewerten kann, ne? Also an großen Namen mangelt es nicht, ne? Das ist ganz klar. Wenn man bedenkt, dass jetzt Javier Pino dann auch Co-Trainer wird, ja, das ist eine Legende. Der hat jetzt unter De Michelis bei den Boca Juniors in Argentinien schon gearbeitet. In der Funktion spricht gut Deutsch. Die Fans sind ja völlig aus dem Häuschen. Das ist mein, also Klose, Pinola, da würde ein oder andere sagen, die würden wir uns eigentlich auch einen Platz wünschen, ne, wenn sie noch ein paar Jahre jünger wären. So ist es aber nicht. Regeln müssen es andere. Ich glaube aber schon, dass da eine gewisse Mentalität dadurch reinkommt. Ne. Pinola war ein ekliger Spieler, gegen den wolltest du einfach nicht kicken. Ne. Der hat dir wehgetan. Und wenn der so ein bisschen dieses Siegergehen einimpfen kann und so eine Mentalität auch gerade den Defensivleuten irgendwie geben kann, dann ist da schon viel gewonnen, glaube ich. Bei Klose, also eins haben sie geschafft, ist auch noch eine Beobachtung, die ich ganz wichtig finde. Früher war immer vorher schon klar, was da passiert am Pfalzner Weiher. Ne? Jetzt geht an der Pressekonferenz der Vorhang auf und plötzlich sitzt da Miroslav Klose und keiner wusste. Ne? Stand in keiner Zeitung, in keinem Tweet, in keinem Social Media Kanal war irgendwas davon zu lesen. Also die haben jetzt irgendwie dieses Fass, das doch sehr löchrig war, irgendwie dicht bekommen. Ne? Auch Javier Pinola, diese Meldung am Freitag, keiner wusste vorher irgendwas. Respekt, weil es braucht dieser Verein eine gewisse Ruhe. Ja. Die Leute sind dann auch echt positiv überrascht gewesen. Die Fans haben natürlich gejubelt, als sie jetzt gehört haben, Javier Pinola kommt. Ne. Das ist aber jetzt auch nicht der große Heilsbringer. Ne. Nochmal, also auf dem Platz müssen es andere Regeln und die Personalien müssen passen. Aber sie versuchen jetzt schon namhaft ein paar Dinge auf die Gleise zu bringen, um wieder so ein bisschen das Geltungsbedürfnis dieses großen Vereins irgendwie zu stillen. Ne. Weil ich glaube, in den letzten Jahren hinweg bist du ein bisschen so in der Bedeutungslosigkeit auch versunken, ne? Also da interessiert sich zwar der Kosmos Franken noch, ja, aber ich glaube, in Berlin hat schon kein mehr interessiert, was beim ersten FC Nürnberg ist. Und vor allem, da wusste, glaube ich, gar keiner mehr, wer irgendwie Trainer ist. Ne? So, wobei Berlin ein schlechtes Beispiel ist, weil Fjell kennen sie. Düsseldorf. Ob da ein Klaus-Trainer ist, ob da ein Fehltrainer ist, da So, ich glaube, dass Klose in Nürnberg Trainer ist, das weiß jeder Fußballinteressierte jetzt, ne? Mhm. Also so, ja. Du schärfst natürlich das Profil und schaffst wieder Aufmerksamkeit, wächst dadurch aber auch Begehrlichkeiten und baust ein bisschen Druck auf, mein Gefühl. Mhm. Ansonsten Dieter Hecking, also ich finde die Konstellation in Nürnberg immer noch zu aufgebläht. Ich brauche eigentlich keine zwei Manager, also jetzt Rebbe und Hecking ist mir einer zu viel gewesen. Jetzt auch immer noch, finde ich, einer zu viel, weil die kosten alle Geld. Jetzt hast du drei Vorstände. Warum? Ja, also wir hätten auch zwei getan. Insgesamt ist dieser Verwaltungsapparat in Nürnberg für mich zu groß. Das kostet zu viel Geld. Mhm. Das müsste man, finde ich, straffen. Machen sie aber nicht. Wenn die alle Kompetenz haben und total wichtig für den Verein sind und den Club auch weiter voranbringen, dann ist es so, dann soll es so sein. Dann bin ich der Letzte, der das irgendwie nicht gut findet. Aber ich finde trotzdem, dass irgendwie das schon ein Problem ist, dass diese Managerposition so ein bisschen doppelt besetzt ist, ne? Also jetzt immer noch eigentlich, ne? Weil der Sportvorstand natürlich auch mit vielen Leuten spricht, ne, aus seiner Vergangenheit. Und da an der Klose-Verpflichtung ist natürlich weniger Rebbe beteiligt, zum Beispiel, ne? Bei Spielern dann wieder mehr. Spinola hat man immer eigentlich auf dem Zettel gehabt und nie aus den Augen verloren. Die stellen sich jetzt halt gerade auf und anscheinend ist, also dieser Sieg gegen Schalke, der ist ja also lebensnotwendig, ne? Lebensnotwendig, weil ich also wenn du jetzt in mit einer Führung von 2-0 in Karlsruhe verlierst, gegen Schalke nichts holst, im Pokal in Saarbrücken, da ist der Club prädestiniert eigentlich dafür auszuscheiden, was auch ein schweres Los ist, ne? Ich weiß nicht, wie das Wetter ist jetzt nächste Woche in Saarbrücken, aber könnte ja durchaus wieder regnen. Nee, Spaß beiseite, aber das ist eine gute Mannschaft, die sind auch im Rhythmus drin, wo sie jetzt am Wochenende verloren haben, die Saarbrücker. Mein Chef ist übrigens bei Sky, großer Saarbrücken. Eine schöne Auseinandersetzung am Wochenende. Und der ist auch dort. Ich habe das Spiel nicht im Pokal erwischt. Und die Woche drauf spielst du, glaube ich, in Darmstadt, ne? So. Ja. Und dann kommt Magdeburg. Es ist halt alles schwer in der zweiten Liga, ne? Du denkst dir irgendwie, wenn du Preußen Münster hast oder so, dann bist du irgendwie gut aufgestellt. Ich sage immer, am Anfang der Saison lieber die großen Namen haben, Malte, weil da sind die noch gar nicht so aufgestellt, wie sie vielleicht im September sind. Erinner dich letztes Jahr an Hertha BSC. Die Mannschaft von August hatte mit der Mannschaft von September nichts zu tun. Das waren ja 10, 11 neue, ja? Deswegen finde ich es, by the way, wenn ich das noch sagen darf, ich weiß, die Antwort war jetzt relativ lang. Ist schwierig, dass die Saisoneröffnung dann Köln gegen HSV ist. Da bin ich ein totaler Gegner davon. Das will ich am 12., 14. Spieltag wissen, wenn beide Mannschaften sich da in der zweiten Liga aufgestellt haben, ja, und nicht am ersten Spieltag, wo dann vielleicht noch 5 Abgänge sind und 6 Zugänge bis September. So what? Du kannst doch am ersten Spieltag bei der Saisoneröffnung auch nach Ulm gehen, da ist die Euphorie doch auch groß, ne? Geh doch dahin, da spielt Ulm gegen Kaiserslautern, aber die ganzen großen Matches jetzt, Big Points werden jetzt da schon verteilt, auch bei HSV Hertha, das ist zwar für die Liga von der Strahlkraft jetzt am Anfang, wo sie ohne die Bundesliga spielen, gut, sportlich finde ich es echt schlecht.
Groß, größer, Big Deals. Entdecke zu unserem Geburtstag täglich neue Big Deals, wie den limitierten Sneaker von Otto und Adidas, das Sit & More Ex-Sofa oder den Siemens Kaffee-Vollautomat. Bis zum 30.10. groß sparen. Jetzt in der Otto-App.
Vom Sportlichen hier gebe ich dir absolut recht, wo du sagst, Veränderungen bei den Mannschaften. Wie sehr wird sich denn der erste FC Nürnberg bis Ende August noch verändern? Muss da jetzt noch aus deiner Sicht transfermäßig viel passieren? Ist überhaupt noch Möglichkeit da, dass was passiert?
Zählst du die Serras und Emelies jetzt schon dazu oder sind das jetzt noch Neuzugänge? Weil die spielen ja noch keine Rolle, die sind ja schon verpflichtet, ne? Genau. Das sind zwei Top-Stürmer, finde ich. Wenn die fit sind, der eine muss wirklich auch richtig gut sein. Ich kenne den nicht, habe ein bisschen was über ihn gelesen. Aber den kriegst du, glaube ich, nur, weil er auch verletzt ist. So, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, ne? Serra jetzt auch einmal auf der Bank gewesen. Rein, der weiß auch, wo das Tor steht, in der zweiten Liga schon performt. Ja. Zuletzt allerdings nicht mehr so, ne? In den letzten Jahren. Just waren wäre eine wichtige Verpflichtung. Nochmal, da geht es darum, Offenheim will verkaufen, der Club will leihen. Wo ist die Lösung? Fragezeichen. Ich hatte letzte Woche mal Kontakte mit Offenheim, mit Frank Kramer, der in der Nähe von Nürnberg auch bei den Club Amateur mal gespielt hat übrigens. Der ist ja der interimsweise jetzt die handelnde Person, ne, weil ein Tabula Rasa auf Offenheim ja war. Da wird man wieder sprechen. Ich kenne den Berater von Justwan auch gut, der ist hier aus der Nachbarschaft. Die sind sich einig, ne? Justwan wäre ein guter Spieler. Zweitliga erfahren, gute Quote. Rang vielleicht nicht für die Bundesliga, aber ist für die zweite Liga ein guter Mann. Er kann auf der 10 spielen, der kann rechts, links. Die brauchen Erfahrung, Körperlichkeit. Also wenn die noch kommen, und vielleicht kommt noch einer. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum man einen Rechtsverteidiger braucht. Da kommt jetzt auch einer, ne, aus Dänemark, weil ich den Hoffmann ganz gut finde. Aber Valentini gibt's ja auch noch, ne? Insofern, der hat ein Tor jetzt vorbereitet am Wochenende. Deswegen Ich weiß nicht, wie viel Kleingeld noch in der Kasse ist. Haben jetzt schon relativ viel aufgegeben, aber die müssen zwei, drei, vier müssen da schon noch kommen, das ist keine Frage. Aber Serra und Emrelli sind jetzt, glaube ich, schon interessante Personalien in der Offensive.
Wie beurteilst du das Auftreten von Miro Klose jetzt in den ersten Wochen Vorbereitung, jetzt auch die ersten zwei Ligaspiele, das, was du von ihm so erwartet hast, als du von der Verpflichtung dann, wie wir alle, sehr überraschend, du hast es gesagt, gehört hast?
Kann den vorher gar nicht. Ich habe ihn am Samstag jetzt zum ersten Mal die Hand geschüttelt. Ich finde, die Ruhe, die er mitbringt, tut dem Club gut. Er rastet nicht aus, wenn die jetzt 3-1 gegen Schalke gewonnen haben, muss man auch sagen. Er als Trainer hat den Alltag nichts gerissen. Ja, dann kriegt er einen Traditionsclub, verliert das erste Spiel, hat dann 50.000 im Stadion und ist Clubcoach und gewinnt. Da kann man auch eigentlich auch mal nochmal ein Klose-Salto machen. Das macht er nicht, ne? Also das finde ich ganz gut. Da wachsen die Bäume nicht gleich in den Himmel. Diese Ruhe tut gut. Weiß nicht, wie es intern ist. Ich glaube nicht, dass er ein großer Motivationskünstler ist, so von seiner Art, aber es kommt ein bisschen aufs Team an, das er um sich rum hat. Ja, in Alltag hat er natürlich einen absoluten Abstiegskandidaten da übernommen. Da hat er sich, glaube ich, erstmal ein bisschen orientiert. Ich kenne den Club ganz gut, weil Christian Möckel war da auch vorher mal Sportdirektor. Der war auch beim ersten FC Nürnberg ja mal ein langer Scout. Und deswegen weiß ich, war da auch schon, habe für Sky Österreich schon mal vor Ort Alltag sogar kommentiert. Ja, das ist ja natürlich ein provinzieller, kleiner, beschaulicher Club, ne? Da ist ja Klose eigentlich, der Unterschied zwischen dem Namen Klose und Alltag ist ja Wahnsinn. Das ist beim Club jetzt ein bisschen anders, ne? So. Aber man muss den Leuten auch immer eine Chance geben, ne? Man entwickelt sich ja auch. Wir denken immer, dass Leute irgendwo gearbeitet haben, dann haben sie nicht funktioniert und dann sind die weg, ne? Verbrannt, haben einen schlechten Job gemacht. Warum traut man den Menschen eigentlich nicht zu, dass die aus schlechten Stationen vielleicht sich auch irgendwie neu aufstellen, daraus lernen und besser werden können? Und warum? Also du weißt ja selber, manche Konstellationen sind dann auch wichtig. Es gibt Konstellationen, die passen gar nicht. Und deswegen ist der Typ oder auch die Frau, ja, jetzt in Ingolstadt am Wochenende habe ich Pokal, da trainiert eine Frau. Ist ja auch mittlerweile eine coole Geschichte. Wieso an anderen Orten kann das super funktionieren? So, warum soll Klose jetzt nicht in Nürnberg funktionieren? Das hängt natürlich jetzt von den Ergebnissen ein bisschen ab. Wenn sie jetzt im Pokal irgendwie dreckig 1-0 gewinnen, dann fährst du natürlich schon ein bisschen anders aufgestellt nach Darmstadt. Die haben jetzt auch zweimal verloren. Da hast du jetzt erstmal in Anführungszeichen nichts zu verlieren. Weißt du immer, nichts zu verlieren, Blödsinn. Die haben freilich was zu verlieren. Die können 3 Punkte gewinnen, ne? So. Und ja, also wenn der Start einigermaßen passt, dann ist Nürnberg auch schnell anzuzünden, ne? Da kommen gegen Magdeburg auch wieder 40.000, ne? So. Es geht in Nürnberg ganz schnell in die eine oder in die andere Richtung. Und der Name Klose hilft dir dabei, ne? Weil die sagen, boah, ich hab's ja gesagt, ne, der Klose, da brauchst du mal einen großen Namen und schon geht's, ne? So hier Nürnberg, nicht irgendwie Meier, Müller, Huber, sondern, wobei Meier ja auch ein großer Name war, 2007 letzter großer Titel. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also
Ja, klar.
die Mischung macht's.
Was sonst noch so los ist.
Miro Klose, ja, ein Name natürlich wie Donnerhall und er wurde ja dann auch anfangs gleich als Messias gefeiert in dieser Liga, die ja auch mittlerweile unheimlich gehypt wird. Du hast auch schon die Qualität angesprochen, gesagt, es ist ein Stahlbad, weil ja auch große Namen da jetzt einfach von Vereinen dabei sind. Ich glaube, 9 Gründungsmitglieder der Bundesliga mittlerweile in der zweiten Liga, Meistertitel, die sie irgendwann mal geholt haben, ohne Ende. Allein Nürnberg ja mit 9 dann auch da sehr positiv und sehr, sehr prominent vertreten.
Aber wie siehst du generell? 6 Mannschaften, 21 deutsche Meisterschaften.
So sieht's aus.
21 deutsche Meisterschaften, meine Moderation, ja. So, ja. Man darf es bloß immer nicht mit der sportlichen Qualität verwechseln, ne? Das
Ja,
eine
bestimmt.
ist Kult und Tradition und Größe und Wucht und das andere ist das, was auf dem Platz ist. Es geht, finde ich, nicht einher, ne? Also.
Nee, das ist natürlich klar, der aktuelle
Das
Zustand. Sonst wären sie nicht in der zweiten Liga, das ist definitiv richtig. Aber gerade so die Namen, und das ist ja das, was dann auch beim, in Anführungsstrichen, normalen Publikum dann erstmal zieht und vielleicht auch neue Leute dann mal akquiriert, weil da eben diese Tradition einfach da ist. Wer ist denn für dich in dieser Liga, in diesem Jahr, der aussichtsreichste Aufstiegskandidat aus dieser ganzen Klasse und Masse an zumindest großen Klassenamen?
Wir dürfen ja mal eine Tabelle tippen. Die ersten drei sind bei mir Köln, Hannover und Düsseldorf, sowas. Ich darf aber auch sagen, dass ich Paderborn auf 5 getippt habe. Was jetzt schon gar nicht so schlecht klingt, ne? Ich traue es dem HSV nicht zu, weil ich die Kombination Baumgart-HSV nicht so gut finde. Hatte den Karlsruher Sportclub als Sorgenkind irgendwie so ein bisschen im Blick, weil Aichner, der jetzt den Vertrag da nicht verlängert hat, der hat mit anderen Vereinen geflirtet, das ist offensichtlich. Der hatte Pauli im Kopf, der hat er im Kopf, der hat jetzt vielleicht auch Hoffenheim mal kurz im Kopf gehabt, so. Gefühlt muss Christian Eichner zum 5. Mal bei Null anfangen beim KSC, ne? Ich weiß nicht, ob er da so viel Lust drauf hat. Scheint wohl gut zu funktionieren, aber ich glaube, er hat, also die haben halt Matanovic verloren, Nebel verloren, Gondorf hat aufgehört, Stindl ist nicht mehr da. Das ist so, ich hab so das Gefühl gehabt, da könnte es unruhig werden. Jetzt haben sie 4 Punkte, weiß ich nicht. Ja? So, wobei das Stadion auch super ist, ne? Und da ist Heimstärke und so. Ist die beste Mannschaft 2024, ne? Übrigens, der KSC. Mhm. Die habe ich auf Platz 16 getippt, ja. So. Aber du kannst es überhaupt nicht sagen. Also schau den ersten FC Köln an, die haben jetzt 1 Punkt. Wobei sie das Spiel am Samstag zwingend gewinnen müssen in Elversberg. So viele Torschüsse. Du musst erstmal ankommen in der zweiten Liga. Trotzdem finde ich den Kader von Köln schon am besten. Ja, und Hannover finde ich, jetzt waren sie am Sonntag auch wieder irgendwie so nicht gut, ne? Trotzdem, die haben, glaube ich, 2 Neuzugänge in der ersten Elf, das andere ist alles gewachsen und so ein bisschen stabilisiert, auch Leitl als Trainer mal Ruhe bekommen. Zeit bekommen, sowas finde ich immer wichtig, ne? Ansonsten fällt mir jetzt da gar nicht so viel ein, ne? Düsseldorf muss noch 2-mal verpflichten, glaube ich. Klaus Allofs hat auch noch Geld in der Kasse. Jollis lässt grüßen. Wenn da noch was kommt, sind die auf jeden Fall auch dabei, da bin ich sicher, weil der Trainer ist super, den mag ich total gern, Daniel Thun. Sehr geerdet, sehr ruhig, sehr, sehr inhaltsstark. Schon, da gibt's so ein paar Überraschungswundertüten noch, ne? Ja. Aber Schalke traue ich es eigentlich auch noch nicht zu, wobei die auch das Kaliber haben, ne? So, schwierig zu orakeln, muss man echt sagen, Malte. Was sagst du denn?
Ja, ich bin da auch bei dir. Es ist unheimlich schwierig, deshalb habe ich dich gefragt, um da eine Meinung zu drücken. Nein, es ist einfach sehr offen und nach 2 Spieltagen ist natürlich zwar vielleicht eine kleine Tendenz zu sehen, aber wir haben ja auch in den letzten Jahren schon gesehen, dass selbst die Tendenz am Anfang nicht unbedingt dann das ist, was dann auch rauskommt. Also von daher, ich würde es mir als Hamburger natürlich irgendwo wünschen, dass es der HSV dann doch vielleicht jetzt mal schafft im 7. Anlauf. Das verflixte 7. Mal wäre doch dann eigentlich schon sehr positiv, aber nach den ersten beiden Spieltagen bin ich jetzt auch mit nicht so ganz sicher, ob das wirklich am Ende reichen wird, wenn man vor allen Dingen dann nochmal durchrechnet und sich die letzten Jahre anguckt und guckt, wo dann in der zweiten Saisonhälfte dann doch sehr, sehr viel liegen gelassen wurde. Wenn man jetzt schon ein bisschen was liegen lässt und noch nicht in der Situation ist, dass man ja die Spiele dann auch klar gewinnt, dass man dann am Ende eigentlich jeden Punkt mit reinnehmen muss, um da nicht wieder zurückzufallen. Deshalb, ich kann es auch seriös, glaube ich, nicht sagen. Aber dein Wunsch an den ersten FC Nürnberg, den darfst du auch ganz subjektiv ohne Glaskugel dann äußern. Wo hoffst du denn und glaubst du realistisch gesehen, dass der erste FC Nürnberg landen kann?
Ich muss mir diesen Emre Lima anschauen einfach auch. Ne? Und ich muss wissen, ob der Justwan jetzt kommt, so, weil das sind so ganz große Bausteine, die Mannschaft, wie sie so wie jetzt ist, ne? Kannst du froh sein, wenn du Zehnter wirst, glaube ich. Wenn du jetzt aber Emre Lee, also wirklich, der muss wirklich gut sein, ja, aber der ist halt gerade verletzt so. Hm? Wenn der dir dann irgendwie 10, 15 Tore macht und so, wo die Hoffnung natürlich dann auch drinsteckt, und so ein Serra noch damit da ist und Justwan, dann traue ich denen auch mehr zu. Ja, so. Mhm. Dann kannst du auch mal plötzlich oben mit dabei sein, ja. Also Dieter Eckstein auch gesagt, dass der Club oben mitspielen kann, ja, aber es ist halt immer so ein bisschen Herz. So viel besser sind die anderen nicht, ne? Bei aller Liebe. Also ist ja nicht so, dass du da gegen den HSV spielst und jedes Mal keine Chance hast, weil die so eine super Mannschaft haben, ne? Also so ist es ja nicht. Also auch Magdeburg schlägt den HSV und, ne? Also, wenn ich zum HSV vielleicht noch ein Wort sagen darf, weil das so ein bisschen dein Herzensclub ist. Ich finde den Unterschied zwischen Baumgart und Walter marginal, ne? So. Also ist auch ein Mentalitätsmonster. Ich sehe keine Verbesserung unter Baumgart, muss ich ehrlich sagen. Also auch wir haben Tim Walter immer sehr kritisch angepackt, zu Recht, weil er es im Fußball hatte, der sehr eindimensional war. Hinten raus hat er es ein bisschen geöffnet. Ich fand zum Beispiel in der Relegation gegen Hertha, das war so ein Sinnbild, ne? Du brauchst ein Tor und der lässt in der Nachspielzeit des zweiten Relegationsspiels hinten immer noch klein aufbauen. Ne? Ich habe mir gedacht, Leute, das ist Wahnsinn. Also wenn du ein Tor brauchst in der Nachspielzeit, wo über eine Verlängerung dann entscheidet, oder weiß gar nicht, ob es eine Verlängerung gewesen, logisch, ja, da musst du halt einen langen Ball spielen und nur weil Walter irgendwie den Ball quasi oder einen spielerischen Aufbau von hinten will und der in der 94. Minute immer noch gilt, das finde ich Wahnsinn. Deswegen musste der auch weg, so finde ich, ne? Mhm. Der hat immer viel erzeugt, so finde ich, so. Der hat gut kommuniziert, der hat breites Kreuz gehabt, war so ein Typ, ne? So ein Sumo-Ringer war das, ne? Es gab vor Jahren so immer die Situation, da haben alle den HSV durch den Kakao gezogen und alle drauf rumgetrampelt, das fand ich auch nicht schön. War auch leicht, ne? So der Dino in der zweiten Liga und, boah, ey, das ist so alles, was es so an Shit gab, ist da irgendwie so ausgebreitet worden. das passiert ja halt als Traditionsverein, weil du kannst leicht lächerlich werden, ne? Und da fand ich Walter schon gut, weil er gesagt hat, hey, Moment mal, wir sind der Hamburger Sportverein, ja. Und ich, ja, gehe auch noch ins Fitnessstudio, wie ihr alle sehen können, und kann den Bizeps anspannen. Und das fand die Kurve auch gut, ja. Und man war wieder wer und so. Und der Fußball war attraktiv, ja. Aber er war am Ende nicht so zielführend, wie man es vielleicht hätte machen können. Und Baumgart, finde ich, passt nicht zum HSV, auch wenn er Fan ist von diesem Verein. Ich finde, dass er immer in seinen Trainerstationen aus der Außenseiterrolle kam. Paderborn, Underdog, zweite Liga, Köln dann auch in der Bundesliga Underdog. Und jetzt ist er der große Favorit, ne? Und ich finde, in der letzten Saison, okay, der hat keine Vorbereitung gehabt, gibt zu viele Argumente, dem muss man Zeit geben. Jetzt kann man ihn erst messen, weil er ein paar Wünsche hat, was Spieler angeht und so. Alles gut. Mhm. Am Ende des Tages war Walter auf Platz 3, als er gehen musste, und Baumgart hat glaube ich, diesen Rang nicht verteidigen können, ne?
So. Am Ende noch zurückgefallen, natürlich, weil man vielleicht auch ein bisschen Momentum dann natürlich rausnimmt, sich einen Effekt in eine andere Richtung erhofft, aber natürlich, wenn das zwei so unterschiedliche Charaktere sind, dass sich die Mannschaft da dann auch mal dran gewöhnen muss. Wenn du von den Charakteren ausgehst, Christian Fjell und Miro Klose, wie würdest du da den Unterschied sehen?
Boah, also viel emotional und lauter. Christian Fjell in der Kabine ist Wahnsinn, also. Und auch auf dem Platz und so. Ich glaube, da ist Miroslav Klose eher so der stillere Beobachter. Der sagt auch was, aber der ist von seiner Mentalität, wenn du im Interview hörst, also ich glaube nicht, dass der ein komplett anderer Mensch ist, ne, wenn der mit den Spielern redet und so. Und Fjell hat einen sehr romantischen Ansatz von Fußball. Auch wie Walter, finde ich so. Aber der hatte jetzt das Personal in Nürnberg nicht dazu gehabt, um da richtig erfolgreich zu werden, finde ich. Wenn bei Hertha vielleicht mehr. Und auch trotzdem wird es da schwer, ne? Welche Mannschaft, welcher Verein hat in den letzten 10 Jahren denn die zweite Liga mit Ballbesitzfußball so dominiert, dass du am Ende als Erster aufgestiegen bist und gesagt hast, okay, da sind wir wieder? Kann mir ja nicht so viele erinnern, ne? Und ich glaube, diese Vorstellung hat irgendwie Christian Fjell, ne? Wir haben die Kugel, wir machen alles spielerisch und da brauchst du individuelle Klasse, die hat er bei Hertha. Aber in der zweiten Liga, da rumpelt's halt auch ganz gern mal, ne?
Anderer Ansatz natürlich gefordert. Was würdest du denn dann auch noch sagen, was passt besser zu Nürnberg? Die Art von Fjell oder die Art von Klose? Weil es sind ja Unterschied wie Tag und Nacht.
Die Art von Klose jetzt, da gebe ich mehr Chancen. Weil Fjell, das System ist dann irgendwie an seine Grenzen gestoßen. Ne? So ein Usun war natürlich dann schon eine große Komponente. Die hast du jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Wahnsinnsspieler, Unterschiedsspieler. Ja, also ich habe Spiele gesehen, da ist mein Herz aufgegangen. Ich habe Spiele gesehen, da musste ich eigentlich vor die Tür gehen und kotzen, ne? Also echt, das ist so Wahnsinn gewesen. Zwischen Gefühl der Champions League und Kreisliga war da alles dabei. Also Auftritte wie in Paderborn, wo die den Sportclub in der ersten Halbzeit aber sowas von hergespielt haben, das war also Wahnsinn. 3-0 geführt, kann 5-0 stehen. Paderborn wusste überhaupt nicht, welche Sportart da betrieben wurde, ne? Also, aber dann Spiele wie im Pokal in Kaiserslautern, wo eine DIN A4-Seite nicht gereicht hätte, um irgendwie die ganzen Fehler aufzuzählen und diese körperlose, also wo es um riesige Chance ging im Pokal, weil wenn du siehst, wo Kaiserslautern im Pokal dann gelandet ist, ne? So, da hätte der Club auch sein können. Die haben da gespielt und haben sich ergeben und waren, und Kaiserslautern war ja da, das war das erste Spiel damals von Gramotzis, das weiß ich noch, ja. Da haben sie Schuster raus, oder das zweite, glaube ich, war es. Und da haben sie Schuster raus, für mich auch unerklärlich damals. Und dann kam Gramotzis und dann war dieses Pokalspiel. Das war für die so der Saison-Heilsbringer, auch wenn der den Trainer nochmal, wenn die den Trainer nochmal gewechselt haben, aber Funkel ist ja dann im Finale gelandet, sogar in Berlin, ne? Das hat die Lauterer so ein bisschen am Leben gehalten, dieses Pokalthema, ne? Da haben die sich immer so ein bisschen noch dran aufgerichtet, ne? Und dann vielleicht dadurch auch die Klasse gehalten, weil du dann spürst, okay, wir sind im Pokal geil, in der zweiten Liga muss es dafür eigentlich auch reichen, so lasst uns mal machen, ne? Wenn du nur Abstiegskampf hast, hast du auch nur negative Themen, weißt du, Malte? Wenn du irgendwie so ein geiles Ding noch nebenbei laufen hast, ne, dann denkst du so, boah, ey, aber wir sind doch hier, ne? Halbfinale, Finale, Pokal, sonst noch in der Liga mal und so, das hilft dir. Und das hätte ich dem Club auch zugetraut, weil du musst in Kaiserslautern zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall verlieren, aber das war so enttäuschend, da ging es um so viel Geld. So, das ist der Club.
Wo würdest du sagen, wenn der Club so ist, dann bin ich am Ende der Saison aus Fansicht zufrieden, dann sage ich gar nichts, dann habe ich mehr gejubelt als, wie du vorhin gesagt hast, gekotzt.
Naja, interessant ist es ja nur, wenn du um was spielst, ne? Wenn die am Ende Neunter werden, juckt's mich halt auch nicht so, ne? Dann kann man zwar sagen, ja, habt ihr gut gemacht und so, ne? Wieder Umbruch gehabt und so, neuer Trainer, neue Spieler. läuft mal auf Platz 9 ein und alle sagen ja, und trotzdem reibst du dich dann nicht mehr an diesem Verein, ne? Also bin da weit davon entfernt zu sagen, ich spiele lieber Abstiegskampf oder so, dann schaue ich lieber, dann habe ich irgendwie noch einen anderen Puls oder so, um Gottes Willen, aber du weißt, was ich meine, ne? So, um das Spielen ist schon cool irgendwie so, ne? Und irgendwie ein bisschen mit dabei sein oder so, wäre schon, ist schon schön, ne? Aber nicht Abstiegskampf ist auch schön, aber Platz 9 ist irgendwie auch nicht so schön. Also es ist eigentlich ist es nur cool, irgendwie vorne dabei zu sein, aber sie hören es natürlich alle nicht gern, weil die natürlich hier Step by Step und kleine Brötchen und du weißt so, tut man den Menschen und den handelnden Personen keinen Gefallen, aber ich in meiner Position kann Gott sagen, so ein bisschen das Herz sprechen lassen, oder?
Das sollst du, ganz genau das sollst du bei unserem Podcast das Herz sprechen
Weil
lassen.
für mich geht die Welt auch nicht unter, wenn der Club dreimal in Folge verliert. Die Zeiten sind vorbei. Ich war ja mal
Ja.
Stadionsprecher früher, bin zweimal aufgestiegen, deswegen sage ich immer, was so ein Aufstieg, ne? Damals mit Willi Entenmann und Felix Magath von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Ich habe als Stadionsprecher quasi 2 Jahre lang nur durchgefeiert, ne? Also, das ist Wahnsinn, ja. Und was also die Bilder, die kannst du nicht vorstellen, Aufstiegsfeiern vor 60, 70.000 Menschen vorm Stadion. Unfassbare Zeit, unfassbar, was dieser Verein an Stärke, an Wucht, an Größe entwickeln kann, wenn die Kugel mal ins richtige Tor fliegt. Das ist unfassbar. Es ist Schalke auch, ne, so, ja, die Aufstiegsfeier Schalke, wo sie da gegen St. Pauli. Unfassbar. Ich will nicht Leverkusen zu nahe treten, die haben es verdient sportlich, ne, aber das ist eine ganz andere Nummer, ne. Also klar, in Leverkusen waren sie auch titelhungrig, weil die immer so vorbeigeschrammt sind. Aber überlegen mal, wenn ein Verein wie, was nehme ich jetzt für einen Verein in der Bundesliga, der gut passen würde? Ich sage mal vor, Eintracht Frankfurt würde deutscher Meister werden. Das ist, glaube ich, so, oder?
Ja, das kommt von der Tradition her, von der
Da
Fanbasis,
kannst du
glaube ich,
ja
gut hin.
Frankfurter Flughafen, da kannst du ja alles, da musst du ja 100 Kilometer rund um Frankfurt musst du alles absperren für eine Woche, oder? So. So war es gefühlt in Nürnberg damals auch, ne? Obwohl die nur von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen sind, ne? So. Das macht so ein bisschen aus, ne? Das ist halt auch gefährlich, das bringt immer Druck mit sich, das ist dieser Anspruch, ja, wie sagt man, dieser Anspruch, dieser Geltungsdrang. Wenn du nochmal deutscher Meister wirst, dann denkst du immer über die Vergangenheit nach und sagst, wieso haben wir keine 3 Sterne übrigens auf dem Trikot? War die Bundesliga oder beziehungsweise war der Fußball vor der Bundesliga-Gründung weniger wert als nach der Bundesliga-Gründung? Den Bayern ist es egal, dem Club nicht. Die Zeitrechnung von irgendwelchen Leuten, die definieren den deutschen Fußball irgendwie so definieren, irgendwie anders läuft, ne? Ein bisschen schade.
Ja, Tradition wird auf der einen Seite großgeschrieben, auf der anderen Seite dann aber auch wieder mit Füßen getreten. Also da würde so ein Mittelweg wahrscheinlich ganz gut tun. Und vor allen Dingen dann dieses, du sagst es, weil Meistertitel damals ja auch noch ganz anders entschieden wurden. Das waren ja
Ja.
K.O.-Spiele, da muss das
Trotzdem
richtige
ist
Moment.
Titel. So. Ist trotzdem deutscher Meister, ja? Bei den Olympischen Spielen hat es auch Goldmedaillen für andere Regularien gegeben in Sportarten, oder? Da hat man ja, ist man auch nicht stehen geblieben und hat gesagt, wir machen aber seit 1900 oder seit 1800 immer das Gleiche, so, ne?
Dann hoffen wir, dass diese Erwartungen, die jetzt auch in Miro Klose gesteckt werden, dann irgendwann ja vielleicht auch erfüllt werden und dass vor allen Dingen dann auch so ein, ich nenne es jetzt mal Experiment, es ist kein Experiment, aber so eine einfach mal Klose auszuprobieren, da reinzuwerfen, dann auch vielleicht nicht zu früh abgebrochen wird. Siehst du da eine Gefahr, dass man zu schnell dann auch sagt, oh Gott, nee, jetzt müssen wir alles wieder auf Null drehen, jetzt müssen wir.
Also man müsste sich schon extrem zuspitzen. Irgendwann kannst du ja nicht anders, ne? Aber jetzt haben sie ja 3 Punkte. So. Wenn du nach 10 Spieltagen mit einem Punkt da stehst oder so, dann gehen dir irgendwann die Argumente raus. Aber die sportliche Führung hat, glaube ich, einen weitsichtigeren Blick und einen mittelfristigeren Plan.
Der führt vielleicht irgendwann dann mal wieder in Liga 1, der erste FC Nürnberg. Von der Tradition her gehört er auf jeden Fall dahin. Stefan, vielen Dank für
Gerne.
deine Zeit hier im Fever Pitch Podcast.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.